Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 50. Telemedizin im Rettungsdienst. Wie Echtzeitdaten Leben retten können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Björn Steiger Stiftung. Wir reden heute über Telemedizin. Das kennt man aus abgelegenen Gebieten oder von großen Sportereignissen, wenn Seglerinnen und Segler auf hoher See sind und dann ärztliche Probleme haben und einen Arzt brauchen. Dann vertrauen sie oft der Telemedizin. Telemedizin bezeichnet die ärztliche oder auch die therapeutische Versorgung über große räumliche Distanz. Manchmal auch nicht so groß, aber auf jeden Fall, wenn der Arzt nicht dabei ist, mithilfe von digitalen Technologien, zum Beispiel auch über Video, über Apps, Telefon oder manchmal sogar auch über Fernüberwachung im Gesundheitswesen. Es geht dann um Diagnosen, Behandlungen. Aber jemand, der sich sehr gut auskennt, ist Patrick Andreas Eder. Er ist Innovationsmanager am Zentrum für Telemedizin, dem ZTM in Karlsruhe. Und er ist heute bei uns. Hallo, Herr Eder.
Hallo, Herr Ander. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, danke schön, dass Sie dabei sind. Ich und wir freuen uns auch. Sagen Sie einmal, was sind die großen Vorteile der Telemedizin und wie sind Sie in diesen Bereich gekommen?
Also ich begleite digitale Entwicklungen eigentlich von der ersten Idee bis zur praktischen Anwendung in der Akut- und Notfallmedizin. Und da bin ich schon sehr früh reingekommen, weil ich im Studium über eine Vorlesung den späteren Geschäftsführer für Herrn Dr. Rashid kennengelernt habe und der über Forschung und Entwicklungsprojekte in der Rahmen der Vorlesung erzählt hat. Und da ich im Rettungsdienst angefangen habe und dann im Studium mich eher in der Gesundheitswissenschaften vertieft habe und diesen telemedizinischen Einblick bekommen habe, da hat es dann Klick gemacht. Und ja, in der Versorgung ist es mir besonders dann aufgefallen, weil ich das auch dann gut mit meinem eigenen praktischen Tun widerspiegeln konnte, dass da genau ein Bedarf ist, wo Telemedizin wirken kann.
Wo genau ist dieser Bedarf?
Ich habe ja früher in der Ausbildung, auch im Rettungsdienst, habe ich ja auch Patienten, die ich in der Klinik abgegeben habe. Man kennt das, hat einen Verdacht. Man hat den Patienten ja ganz kurz eigentlich im Rahmen der Notfallversorgung vor sich. Man kennt die Vorgeschichten nicht von ihm. Also man macht eher eine kurze Anamnese, versucht möglichst schnell herauszufinden, was ihm fehlt, um ihn dann auch möglichst zielgerichtet und schnell in die Klinik zu bringen. Und da hat mich dann relativ früh auch dann beschäftigt, da war dann meine eigene Verdachtsdiagnose, hat die gestimmt? Welche Materialien hatte ich jetzt dafür, dass das gestimmt hat? Und vor allem, ja, bin ich dann oft direkt mit ins CT gegangen, habe dann vielleicht auch oft das mal nachgefragt, was ist denn aus dem Patienten geworden? Und da ist es mir dann auch aufgefallen über, sagen, die Jahre, die man dann auch dann solche Patienten dann versorgt. Ja, da muss etwas geschehen und vielleicht, da kann man vielleicht digital aushelfen.
Wie genau sind Sie auf diese Idee gekommen? Weil, ich meine, das haben Sie jetzt so ein bisschen geschildert, Sie haben Patienten gesehen, Sie haben gesagt, Mensch, ist die Diagnose auch richtig gewesen, aber zu diesem Schritt zu kommen, zu sagen, digital auszuhelfen, der Menschen auch über Telemedizin das zu tun, das ist ja doch noch ein weiterer Schritt.
Ja, es ist ein Riesenschritt und es ist gar nicht so trivial, den zu gehen. Ich glaube, für mich persönlich war einfach, oder das, was ich auch heute sehe, ist erstmal den Patienten gut strukturiert zu erfassen. Und da helfen auch mittlerweile sehr gut die Dokumentationssysteme, die im Rettungsdienst in Einsatz sind. Das sind wir leider auch noch nicht flächendeckend. Und dass ich mit Daten und mit guten Informationen zu Patienten arbeiten kann und dass ich vor allem diese auch demjenigen, der sie braucht, auch übertragen kann. Und ein Anwendungsfall ist, dass man eben den aufnehmenden Klinikum, dem Arzt und die Pflegefachkraft, die den Patienten dann weiterversorgen soll, schon möglichst früh mitgibt, und zwar datenbasiert. Was ist das für ein Patient? Was hat der? Was ist denn, sind denn mögliche Verdachtsdiagnosen, die ich habe? Was sind seine Vitalparameter? Damit die sich gut darauf vorbereiten können. Das ist für die meisten Patienten, würde ich sagen, spielt es nicht ganz die große Rolle, aber für die Patienten, die wirklich halt kritisch krank sind und die ja um ihr Leben kämpfen, für die sind, zählt jede Minute. Und gerade in diesem Aufnahmeprozess, Übergang zur Klinik, wo auch dann ein rücklichen Prozess in der Klinik losgeht, können diese Daten helfen. Und das ist nur ein Beispiel der Telemedizin, wie sie in der Notfallmedizin wirken kann.
Jetzt haben wir in Deutschland ja dieses Riesenthema immer mit Datenschutz. Wir haben es gesehen bei der elektronischen Patientenakte, was vieles sicherer machen soll für den Konsumenten, Patienten in diesem Fall, was aber natürlich auch vieles verhindert. Wie ist es hier bei der Telemedizin mit den Daten?
Die Datenschutzgrundverordnung oder generell Datenschutz und Sicherheit spielt da auch eine wesentliche Rolle. Das ist ganz wichtig. Vor allem reden wir in der Regel über patientenbezogene Daten, hochkritische Daten, wo man wirklich aufpassen muss, dass das eingehalten wird. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man gute Konzepte hat, die eben das gewährleisten, dass man die Daten gut schützen kann. Meine Erfahrung zeigt, dass Datenschutz kein Hindernis ist, sondern dass diese Vorgaben eigentlich dazu beitragen, eine gute Datenübertragung auch möglich zu machen. Vor allem auch sollen ja nicht nur den Patienten schützen, sondern auch darauf sich beschränken, was wirklich notwendig ist. Dass man nicht alles mit den Daten macht, sondern das, was auch einen medizinischen Zweck zum Beispiel hat. Und das herauszuarbeiten und vor allem auch ja daraus dann das in die Versorgung zu implementieren, das ist eine Herausforderung, aber macht auch dann Spaß, wenn man sieht, dass es auch zur Umsetzung kommt.
Wo wird, Herr Eder, Telemedizin heute schon im Rettungsdienst eingesetzt?
Auf ganz vielfältigen Ebenen. Telemedizin ist auch vielleicht ein sehr breiter Überbegriff. Wir haben den mal versucht, ein bisschen aufzudröseln, was denn alles schon gibt und wo es schon eingesetzt wird. Mhm. Und nennen das eher digitales Notfallmanagement. Da spielt Telemedizin in vielen Bereichen eine Rolle. Zum Beispiel kann ich so EKG-Daten oder Foto- oder Videodaten vorab schon in ein Krankenhaus senden. Aber kann ich vielleicht einen Facharzt oder einen Notarzt mir zum Einsatzort telemedizinisch dazuschalten. Und da unterscheidet sich dann auch, wo setze ich denn Telemedizin genau ein, für was brauche ich das? Aber Telemedizin geht auch noch ein Stück weiter, einfach ein Netzwerk zu erstellen zwischen den Rettungsdiensten, den Leitstellen und den Kliniken. Und deswegen haben wir das digitales Notfallmanagement gefasst, weil es sozusagen mehr als die Summe der Einzelteile ist. Und eigentlich wollen wir damit eine bessere Vernetzung herstellen und weniger einzelne Anwendungen in der Telemedizin sozusagen implementieren, sondern eher das große Ganze im Blick behalten.
Herr Eder, was ist Ihre Aufgabe als Innovationsmanager am ZDM und wie sind Sie zur Telemedizin gekommen?
Zur Telemedizin bin ich gekommen über das Studium und ja, wie wir sozusagen aus meiner rettungsdienstlichen Praxis Erfahrung habe ich das kennengelernt, wie sinnvoll das sein kann. Meine Aufgabe als Innovationsmanager ist es, dass ich von der Idee, von einem Bedarf, der in der Versorgung da ist, dass man überlegt, wie kann man eine digitale Innovation erstellen, erstmal entwickeln, vielleicht sogar die Bedarfe nochmal schärfen, wo es wirklich gebraucht ist, aber dann auch schlussendlich zu pilotieren und dann auch in die Versorgung zu überführen.
Vielleicht könnt ihr uns ein Beispiel geben, wie sich das konkret darstellt. Also wo begegnen Sie dem Patienten, wo Sie telemedizinische Dinge einsetzen? Was ist das gängigste Verfahren? Sie haben uns berichtet, es gibt verschiedene Möglichkeiten, telemedizinische Maßnahmen einzusetzen. Aber was ist am gebräuchlichsten und wo sehen Sie den größten Hebel für die Zukunft?
Also was in Deutschland schon sehr gut etabliert ist und da haben wir leider noch einen Flickenteppich in der Implementierung, aber wo schon sehr gut genutzt wird, ist, dass sich der Rettungsdienst oder Notarzt mit der aufnehmenden Klinik schon digital vernetzt und da über Telemedizin ja relevante Vorabinformationen in die Kliniken überträgt. Das sind aktuell knapp 550 Kliniken, die schon in Deutschland das nutzen mit den entsprechenden Rettungsdiensten und Notärzten. Wir sehen, dass sich da bei der EKG-Übertragung, dass sich das auch speziell für einen Herzinfarkt einen Mehrwert bietet oder dass, wenn man vorab bei Verdacht auf Schlaganfall einen Patienten schon vorher strukturiert erhebt und dann in die Klinik sendet, dass die Neurologen viel besser einschätzen können, ob der Patient jetzt ins CT muss oder ob der Patient nicht vielleicht doch in die Thrombektomie muss. Also auf solchen Daten lassen sich auch gute Prozesse und Behandlungsschritte schon mal vorplanen. Und die Telemedizin hat sich auch in den letzten Jahren weiterentwickelt, auch in dem Bereich. Und wir sehen auch, dass sich jetzt Ärzte sozusagen aus der Ferne, nicht nur, dass die Patientendaten von dem Rettungswagen zu den Ärzten kommen und dass sie in der Klinik was machen, sondern dass sich auch Ärzte zu dem Patienten zuschalten können, also den Weg wieder zurück. Und da gibt es zum Beispiel den Telenotarzt, der sich dann bei bestimmten Erkrankungen oder bestimmten Bedarfen im Rettungsdienst mit zuschalten kann, um zum Beispiel den Patienten abzuklären, ob er nicht zu Hause bleiben kann. Oder wir sehen aber auch, dass sich zunehmend auch Fachärzte wie Neurologen schon bei Verdacht auf Schlaganfall mit dazuschalten können, um eben diese erste neurologische Untersuchung auch gemeinsam durchzuführen. Also Ziel der Telemedizin ist immer, also eine Vernetzung herzustellen, sodass man zusammenarbeiten kann und besser eine Patientenversorgung erreichen kann. Und ich glaube, da haben wir einige gute Implementierungserfahrungen in Deutschland, aber leider noch nicht flächendeckend im Einsatz.
Also wir haben ganz unterschiedliche Bereiche. Wir haben den Fall, wo aus dem Rettungswagen Daten übertragen werden an das stationäre Krankenhaus, zu dem der RTW da fährt, wenn ich Sie da richtig verstehe. Wir haben Ärzte, die sich zu einem Patienten schalten können, um zu klären, musst du wirklich ins Krankenhaus oder zum Arzt kommen oder reicht es nicht aus, wenn wir hier mit, in diesem Falle, telemedizinischen Maßnahmen dir vor Ort helfen, ohne dass du diesen Weg machst. Und wir haben Ärzte, die sich zu anderen Ärzten telemedizinisch über Distanzen hinzuschalten können, das Bereich des Schlaganfalls erwähnt, um ihre zusätzliche Expertise noch geben zu können zu einem schwereren Fall, um hier zusätzliche Erkenntnisse mit einzubringen. Ist das in etwa richtig?
Genau. Vielleicht noch ergänzen, also die Leitstelle spielt ja auch zunehmend eine Rolle in dem Bereich und wir sehen eigentlich sozusagen eine digitale Rettungskette. Das heißt, der Notruf kommt rein, die Leitstelle erhebt schon über das Erstgespräch schon viele Daten zu dem Patienten, weiß aber noch nicht alles. Das ist, kann man im Erstgespräch alles noch gar nicht herausfinden, aber versucht schon strukturiert und standardisiert möglichst eine gute, ja, ein gutes Verständnis dafür zu haben, was der Patient hat, alarmiert dann auch schon wieder digital den Rettungsdienst, gibt also diese Informationen weiter in dieser Rettungskette. Der Rettungsdienst im Notarzt sammelt wieder vor Ort die Daten, die er zu dem Patienten bekommen kann, also schärft wieder das Bild, was zu dem Notfallpatienten ist. Und dann wächst sozusagen entlang der Rettungskette bis zur, auch in der Notaufnahme. Die hört dann nämlich nicht auf, die Rettungskette. Es wird häufig da missverstanden. Und die Notaufnahme sammelt dann auch wieder andere Daten, also zum Beispiel Labordaten, Ultraschalldaten, und versucht eben das Problem, was der Patient hat, eben möglichst auch dann zu diagnostizieren und zu therapieren. Und wir sehen halt, dass der Rettungsdienst auch immer mehr Teil, sozusagen viel Vorarbeit leistet im Rahmen dieses Prozesses. Wie kann ich schnellstmöglichst den Patienten diagnostizieren und auch vor allem therapieren? Weil es bringt nichts, den Patienten nur das sozusagen Leben zu retten und ihn stabil zu halten, sondern man muss auch das Problem lösen. Und da haben wir häufig noch diese Lösung in der Klinik. Es gibt schon einige Konzepte, die versuchen, das vorzuziehen. Ich glaube, alles, was man frühestmöglich bei dem Patienten machen kann, um ihn das Leben zu retten, sollte man machen. Aber da sehen wir einfach so eine Verschmelzung und eine gemeinsame Rettungskette mittlerweile.
Großartig, dass das in der Praxis schon an ausgesuchten Orten und immer mehr so gilt. Die Bjørnstiger Stiftung ist ja ein großer Befürworter und auch Treiber eines modernisierten Rettungswesens und vor allen Dingen einer Leitstelle, die zusätzliche Aufgaben übernimmt, gerade in dieser vernetzenden Form. Wir kennen das aus Österreich, aus einigen Gebieten, auch in Deutschland. Oldenburg wird immer genannt für einen so besonderen innovativen Ansatz, aber großartig, dass das mittlerweile auch flächendeckender möglich ist. Welche Technologien sind heute im Rettungswagen oder auch begleitend zum Rettungseinsatz möglich und wo gibt es noch Innovationsbedarf, gerade in diesem Bereich der Telemedizin?
Also ich glaube, heute nicht mehr wegzudenken ist, dass jeder Patient digital dokumentiert wird. Also ich glaube, das ist fester Bestandteil oder sollte fester Bestandteil sein, dass wir einfach Daten zu den Patienten strukturiert am Einsatzort sammeln, die auch wirklich belastbar sind. Und vor allem, dass die Patienten bezogen sind. Was auch schon sehr gut funktioniert, sind Schnittstellen in beide Richtungen, wenn wir mal von den Patienten vor Ort denken, also in Richtung Leitstelle wieder zurück. Also jetzt weiß ich ja, was der Patient, wie er heißt zum Beispiel oder wo ich ihn hintransportieren möchte. Also da haben wir viele digitale Schnittstellen schon geschaffen, auch ins Krankenhaus für die Vorbereitung, aber auch schlussendlich das Rettungsdienstprotokoll zur Dokumentation muss ja auch dort abgegeben werden, weil der Arzt in der Klinik muss ja auch wissen, was hat denn, welche Medikamente wurden gegeben, wann wurden die gegeben, muss er die vielleicht nochmal geben oder die Dosierung erhöhen. Also das sind alles Themen. Eine durchgängige, gute Dokumentation, glaube ich, ist einfach das Rückgrat des Ganzen. Und auf Basis dessen kann man jetzt, wo ich denke, da fehlt noch einiges, ist, dass wir in diesem Kommunikationsprozess, in dieser digitalen Rettungskette auch mehr noch miteinander darüber sprechen, also Daten haben, auf die wir Prozesse verbessern können. Also Notfallregister wäre ein Thema, wo wir einfach sehen, dass da kann ich die Versorgungsqualität in ganzen Regionen oder im ganzen Bundesland messbar, transparent machen, weil ich jetzt eben digitale Routinedaten habe. Und das andere, und ich glaube, das ist etwas, wo wir noch sehr zaghaft rangehen an das Thema, ist wieder ein Feedback zu demjenigen, der in der Rettungskette mir diesen Staffelstab übergeben hat. Also der Rettungsdienstmitarbeiter, dem Leitstellendisponenten, weil der ja auch sagt, hier, ich habe ein Einsatzstichwort, ich schicke dich mal da raus, aber würde mich doch interessieren, was du denkst, was dabei rausgekommen ist. Mhm. Und auch vor allem in der Klinik, jetzt sehen wir die Patienten in der Notfallmedizin vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde und haben ihn sozusagen das Leben gerettet und hoffentlich gut in die Klinik gebracht, aber es wäre doch wichtig zu wissen, was kam denn dabei raus und vor allem, welche Implikation hat es denn für mich dann in der weiteren, also mache ich die gleichen Fehler nochmal, habe ich etwas richtig gemacht, was dem Patienten wirklich geholfen hat? Also ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial, dass die Notfallmedizin sich weiter vernetzt und so eine Art lernendes System wird. Und da sind Daten und Digitalisierung und vor allem die Telemedizin, glaube ich, ein wichtiger Treiber.
In welcher Form werden diese Daten dann verfügbar gemacht, nehmen wir an, im Operationssaal? Jemand erleidet eine schwere Verletzung, wird mit dem ATW ins Notfallzentrum gebracht, ins Krankenhaus. Daten werden erhoben. Auf welche Art und Weise werden diese Daten, die dann in diesem Sinne dann telemedizinisch erhoben sind, dann den Ärzten zugänglich?
Ja, ich denke, das ist die Kunst der Telemedizin, dass sie genau diese Daten rausfiltert und überträgt, die auch für denjenigen, der sie dann bekommt und sieht, so relevant sind, dass er eine gute Entscheidung treffen kann. Mhm. Und das unterscheidet sich, glaube ich, und das sehen wir auch in den Projekten, die wir machen, das unterscheidet sich teilweise schon sehr stark, auch für die einzelnen Patienten, also für die Leitsymptome. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, das gerade sehr präsent ist, wo wir in einem Projekt die Herzinfarkte mit Verdacht auf ST-Hebungsinfarkt in die Klinik anmelden, war sozusagen die letzten 20 Jahre waren es technisch möglich, dass sie überhaupt mal ein EKG ins Krankenhaus bekommen. Jetzt werden aber auch viele Patienten mit, nachdem sie reanimiert worden sind, ins Krankenhaus gebracht, die auch solche EKG-Veränderungen zeigen. Und da spielt dann die Dynamik eine ganz wichtige Rolle, gerade während des Transportes, nachdem der Patient wieder seinen spontanen Kreislauf hat. Und genau dieser Korridor, der war bisher blind, weil dann hat man zwar den Patienten angemeldet, wir haben den reanimiert, der ist wieder kreislaufstabil. Hier ist es irgendein EKG, was wir geschrieben haben, was ich übertragen konnte. Aber im Schockraum war, und das ist das, was wir jetzt da umgesetzt haben, die können sich halt eben jetzt die ganze Zeit in Echtzeit damit rein versetzen, sehen die Live-Daten von den Patienten und können sich auch dann in Vorlauf schon Gedanken machen, wie hemodynamisch stabil ist er tatsächlich, braucht er vielleicht vermutlich eine Unterstützung durch eine ECMO, muss ich mein Intensivteam hier alarmieren und das Personal vielleicht aufstocken, weil das ist ein Patient, der wirklich davon profitieren kann. Also wir sehen da, ist es ganz unterschiedlich bei anderen Patienten, Klientel, also Verdacht auf Schlaganfall ist ein sehr gutes Beispiel immer. Da ist es wichtig, dass man einfach mal diese Schlaganfallsymptomatik gut erheben kann. BFAST oder andere Scores sind da wichtig, dass man einfach mal ein gutes Bild von dem Patienten hat, mit dem man arbeiten kann, weil da einfach die Dynamik vielleicht nicht so wichtig ist.
Wie reagieren denn eigentlich die Notfallsanitäterinnen und Sanitäter auf die Einführung oder stärkere Nutzung von Telemedizin?
Also pauschal kann man das, glaube ich, nicht ganz alles auf einen Nenner bringen. Vielleicht, ich glaube, am Anfang ist das Aufwand. Es ist erstmal mehr, das man machen muss.
Die Datenerhebung, die Speicherung. Hm.
Genau, erheben, speichern, verarbeiten, sich vor allem Gedanken zu machen. Klicke ich jetzt das obere oder das untere? Ich muss mich ja entscheiden, ja, vielleicht sogar. Konnte ich mich vielleicht...
Klicke ich das obere oder das untere? Was meinen Sie dann?
Zum Beispiel, also wenn ich jetzt eine Checkliste habe und ich muss mich entscheiden, ist das jetzt ein schwerer Grad, vom Schweregrad, ist das leicht, mittel oder schwer?
Also.
Dann war ich ja früher, sozusagen, konnte ich das einfach verbal durchgeben. Vielleicht gab es dafür auch keine Checkliste. Und jetzt muss ich ja mich entscheiden, was ich, wie ist denn der Patient? Und diese Entscheidung hat ja eine Konsequenz. Und ich glaube, das ist etwas, was, wo, glaube ich, eine Hemmschwelle ist, das einfach transparent zu machen. Aber gleichzeitig sehen wir auch, wenn man das sozusagen gemeinsam macht, also wenn man das vereinbart auch, was dabei passiert, dass das nichts Negatives ist, sondern wir sehen eigentlich in den Regionen hauptsächlich positive Rückmeldungen, die dann sagen, jetzt konnte ich mal meinen Patienten richtig abgeben, ich konnte vielleicht mir unter telemedizinische Unterstützung holen, weil ich war mir echt unsicher bei dieser EKG-Interpretation, dass sie sich auch mehr trauen zu sagen, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Kompetenzen und dass sie das eher als Chance sehen, sich auch persönlich ja fortzubilden und weiterzuentwickeln.
Und als Gegner gegen diese gute Entwicklung ist die Sorge hier, ja, bis zu der Frage, werde ich haftbar gemacht für die falsche Einschätzung, oder? Das klingt so ein bisschen durch.
Ja.
Auch das ist ja nachvollziehbar. Wo sehen Sie denn überhaupt die größten praktischen Hürden? Wir haben viel über die Vorzüge gesprochen, aber wo sehen Sie die größten praktischen Hürden bei dieser flächendeckenden Einführung von Telemedizin? Denn was Sie sagen, macht ja alles sehr viel Sinn und man denkt sich, Mensch, ist doch toll, wenn solche Daten schnell erhoben werden, auch wenn es Aufwand macht, aber wenn dann die Nächsten direkt wissen, was Sache ist und sich auf Basis nicht nur von Eindrücken und Erfahrung, sondern auch auf Basis dieser Daten eben noch besser vorbereiten können auf das, was da kommt, dann Notfallbetreuung.
Also es sind mehrere wichtig, aber vielleicht mal drei Dinge, auf die ich es festmachen würde, ist erstmal brauchen wir eine gute Finanzierung. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle, von dass Krankenkassen das mitfinanzieren, dass die Rettungsdienstbetreiber das selber finanzieren. Und dann gibt es sogar die Krankenhäuser über ihre Krankenhaustransformationsfonds, Krankenhauszukunftsgesetz, dass sie das auch mitfinanzieren. Also es gibt schon erste Versuche, sowas auf eine gute Finanzierung aufzustellen, aber viele Projekte, auch die Modellprojekte, die da ist dann nach Ende dieses Projektes in der Regel für die Langfristigkeit unklar, wie das weitergehen soll. Wir haben hohe Betriebskosten und das ist dann etwas, wo auch die Implementierung dann meistens hakt. Ja, eine gute Idee versandet dann schnell. Ich glaube, wo es auch noch praktisch, glaube ich, sehr eine praktische Hürde ist, ist die technische Infrastruktur. Wir gehen von Modellprojekt zu Modellprojekt von Modellprojekt und jedes für sich ist, glaube ich, berechtigt in der Regel mit seinen positiven Erfahrungen und vielleicht sogar positiven Studienergebnissen. Aber jetzt muss man sich überlegen, jetzt versucht man eine gemeinsame Strategie. Wir sehen, es gibt viele gute Dinge, die man in der Rettungskette machen kann. Aber jetzt versucht man all diese Modellprojekte wieder in seinen Alltag reinzukriegen. Also, dass ich einen Telenotarzt zum Beispiel mich mit dem verbinden kann, dass ich gleichzeitig aber auch die Daten ins Krankenhaus bringen kann, dass ich gleichzeitig mir vielleicht einen Neurologe oder einen Kardiologe noch dazuschalten kann oder gleichzeitig digital mit der Leitstelle noch kommunizieren kann. Das ist alles sehr komplex und da reden wir schon von einer sehr vielschichtigen Infrastruktur und das ist in der Planung nicht trivial und vor allem es lebt auch immer weiter. Digitalisierung kennt Stand heute kein Ende. Und da wird immer, ich finde es beeindruckend, wie viel dazu geforscht und entwickelt wird. Aber in der Versorgung muss es auch irgendwo ankommen und auch leistbar sein. Und da reicht es einfach nicht nur Technik zu kaufen, sondern sie muss sich auch in die bestehenden Abläufe gut einfügen. Und das ist etwas, das funktioniert noch nicht sehr gut.
Wo ist der größte Hebel? Ich fand es, deswegen habe ich es auch gerade nochmal erwähnt, ich finde es faszinierend, diese verschiedenen Bereiche, die im Bereich des Oberbegriffs Telemedizin alle möglich sind und wahrscheinlich hoffentlich dann auch zur Anwendung kommen, jetzt schon zur Anwendung kommen, aber eben auch hoffentlich mehr, das Hinzuziehen eines Experten, den man sonst nicht dazu ziehen könnte, weil er räumlich viel weiter entfernt ist, sich dann noch eine zusätzliche Expertise zu holen. Die Frage, kann ich einen Patienten dann überleiten, stellen, vielleicht sogar in seinem häuslichen Bereich lassen und kann ihm die Fahrt ins Krankenhaus und auch entsprechend die Kosten ersparen über telemedizinische Erhebungen oder denn eben das schnelle Weiterleiten von Daten eines erkrankten Unfallopfers oder wie auch immer Geschädigten ihm dann schon ins Krankenhaus, um dann die Ärzte und Ärztinnen dann schon vorzubereiten auf das, was da kommt und viele andere Anwendungen mehr. Wenn Sie diesen ganzen Strauß von Möglichkeiten sehen, die ja zumindest punktuell schon alle zu Anwendungen kommen, wenn auch noch nicht flächendeckend und nicht koordiniert, aber wo sollte man zuerst ansetzen? Was ist der allerwichtigste Bereich?
Wir sind in der Notfallmedizin, würde ich sagen, von einem guten Mobilfunk abhängig. Ich kann digital oder telemedizinisch nur dann gut wirken. Und wir sind in der Regel in der Häuslichkeit bei den Patienten. Wir sind auf der Straße im Graben mit dem Patienten, wenn er einen Verkehrsunfall hat. Also wir sind nicht da direkt neben dem Funkmast, wo ich ein gutes oder vielleicht sogar auf dem Land, wo ich vielleicht überhaupt gar keine gute Mobilfunkversorgung habe. Also wichtig ist, dass die Notfallsanitäter und Notärzte im Einsatz eine gute Verbindung haben. Und wenn ich mein EKG-Bild nicht übertragen kann, dann bringt mir da die tollste Technik nichts. Und deswegen ist auch diese gemeinsame Vision, dass der Rettungsdienst sich da digitalisiert und zusammen mit den Kliniken und auch mit den Leitstellen das macht, nur so gut, wie in der Region auch der Mobilfunk das zulässt.
Das finde ich spannend, dass Sie das sagen, Herr Eder, weil Sie haben da Erfahrung, sind Experte. Und ich denke manchmal selbst, bin ja viel in Deutschland unterwegs. Eines unserer Büros liegt ein bisschen ländlich und der Mobilfunk für Kommunikationsmenschen halt nicht so toll, ist katastrophal dort. Und ich denke immer, wie kann es sein, dass in Deutschland solche Zustände noch herrschen? Und wir sehen an Ihrem Beispiel, dass das natürlich innovationshemmend ist, im Zweifel dann auch lebensgefährdend im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist eine Erfahrung, die auch Sie machen, beziehungsweise Ihre Kolleginnen und Kollegen, dass der Mobilfunk in Deutschland nicht nur in dieser Region, wo ich nun da bin, sondern auch in anderen Teilen entsprechend zurückhängt, zumindest teilweise.
Ja, absolut. Und das ist auch, glaube ich, die Motivation. Da habe ich jetzt auch immer wieder auch bei mir selber kennengelernt, dass die Motivation, solche neuen Technologien einzusetzen, sehr hoch ist, bis man dann merkt, daran hakt's noch oder vielleicht ist das noch nicht gut ausgegoren und so weiter. Und gerade wenn es darum geht, ganz einfache Dinge wie eine Videotelefonie, das ist heute schon für, sag ich mal, flächendeckend. Und da muss man auch schauen, wo ist es sinnvoll. Also ich glaube, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Patient jetzt oder bei jedem Einsatz jetzt Videotelefonie gemacht werden soll. Aber da, wo es wirklich medizinisch notwendig ist und auch dem Patienten in dem Augenblick Mehrwert bietet. Und das ist jetzt nicht bei allen Patienten immer der Fall, ja, sondern das ist gezielt eine Anwendung. Und so ist Telemedizin auch so zu verstehen. Das ist eine Intervention wie ein, ich will es nicht ganz vergleichen wie ein Medikament, aber es hat schon eine Wirkung, die man auch nachweisen kann. Also bei EKG-Telemetrie kann man die Sterblichkeit dadurch senken und vor allem oder beim Schlaganfall die Aufnahmezeiten verkürzen und die Heilungschancen steigern, weil wir eben ganz gezielt die Technik einsetzen, damit was sich verbessert. Wenn ich jetzt aber diese Technik nicht einsetzen kann, weil mir der Mobilfunk sozusagen einen Strich durch die Rechnung macht, dann schadet es der Motivation, sowas einzuführen und damit auch dann wieder nachhaltig, wenn man, wir sehen jetzt gerade bei der 5G-Implementierung, dass das auch nicht alles schon so verfügbar ist, wie man sich das wünschen würde und dass wir da noch viel zu weit hinten dran sind in Deutschland, das flächendeckend verfügbar zu machen.
Gibt es in Deutschland eine Region oder einen Bereich, der eine Vorzeigeregion ist im positiven Sinn?
Ja, wir haben mal eine Analyse gemacht 2022. Welches Bundesland hat denn schon am meisten digitale Systeme im Rettungsdienst eingeführt? Da sind zum Beispiel so Regionen wie Bayern, Hamburg oder Schleswig-Holstein zu nennen. Wenn man es mal auf Regionen bezieht, gibt es schon einige Regionen, die Vorreiter einnehmen. Das sind solche Regionen wie in Bad Neustadt zum Beispiel in der Schlaganfallversorgung oder in Aachen auch zum Telenotarzt oder in Ostwestfalen-Lippe zum Telenotarzt. Oder jetzt auch in Hamburg für die Schlaganfallversorgung, für die, ja, dass man sich live und Teleneurologe auch in den Rettungswagen schalten kann. Also es gibt schon viele Regionen, ja, die digitale Innovation vorantreiben. Jetzt in Aalen hatten wir das Thema mit, ja, wie kann 5G-Technologie genutzt werden? Und ich glaube, bundeslandübergreifend, ja, sind wir da schon weit auseinander teilweise. Und das ist natürlich eine Sache, dass ich vor allem an der Grenze, Ländergrenze, Bundeslandgrenze, ja, nicht sicherstellen kann, dass das eine Krankenhaus schon oder die eine Rettungsdienst schon das kann, das andere das. Das macht natürlich auch in der Versorgung schwierig, weil dann muss ich in einem Krankenhaus das Protokoll ausdrucken. Im anderen Krankenhaus kann ich es digital übertragen. Wenn ich 50 Meter weiterfahre, kann ich mir keinen Telenotarzt mehr dazu holen. Also das sind alles so Themen, die wir da aktuell haben, wo ich denke, das gibt es zwar schon sehr viele Regionen, die viel für die Versorgung gemacht haben, aber ich glaube, auf Bundeslandebene sind, glaube ich, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bayern und teilweise Baden-Württemberg sozusagen die Vorreiter.
kann oder auch darf. Denn manchmal sind es ja auch rechtliche Vorgaben, die in dem einen Bundesland das möglich machen, auch für Sanitäter und Sanitäterinnen, und in dem anderen genau das verbieten. Das fängt schon an bei der Verabreichung von manchen Medikamenten. Also insofern ist das der Föderalismus da auch ein Hemmschuh für technologische Fortschritt. Und die Björn-Steiger-Stiftung arbeitet sehr stark daran, dass das im positiven Sinne gleiche Möglichkeiten geben kann in der Zukunft, gerade in der Rettungslandschaft. Aber bis dahin ist das noch ein weiter Weg. Wie verändert sich durch Telemedizin perspektivisch das Berufsbild von Notarzt und Notärztin, von Sanitäterinnen, von Pflegerinnen, von Pflegern? Müssten die mehr dazulernen, den Daten, Sie haben es angesprochen, es ist für den einen oder anderen ein höherer Aufwand. Was meinen Sie, hat es für Auswirkungen für die Ausübung des Berufs?
Also ich denke, die Rollen, die werden sich erweitern. Also wir sehen, dass der Notfallsanitäter mehr Kompetenzen hat, jetzt auch durch den, dass er sich Ärzte, Notärzte und Fachärzte mit dazuschalten kann. Auch der Notarzt kann das tun, das will ich gar nicht damit verneinen. Also wir sehen, dass digitale Kompetenzen auch zunehmend wichtig sind, und wir sehen vor allem, dass die Kompetenzen, die vielleicht in der Notaufnahme eher gelegen sind, auch langsam auch in den Rettungsdienst wandern. Einfaches Beispiel ist die prähospitale Ultraschalluntersuchung, und das macht den Beruf attraktiver, denke ich, einfach weil man dann einfach mehr an den Patienten machen kann und vor allem die Versorgung viel besser auch mit den weiter behandelnden Ärzten auch besser abstimmen kann. Und gleichzeitig, was wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr stark verändern, ist das Thema, wie wird Digitalisierung, dass die Telemedizin sozusagen auch noch sozusagen in der Entwicklung, was das angeht, wie wird künstliche Intelligenz auch den Notfallsanitätern und Notärzte noch zusätzlich zur Verfügung stehen, um sie noch besser auszubilden, um die Kompetenzen noch zu steigern, weil wir einfach jetzt, wir sehen es an den ganzen Large Language Models, Wissen viel schneller, viel innovativer verfügbar machen können. Das heißt, ich muss nicht erst 20 Seiten in einem Lehrbuch lesen, sondern ich kann
ChatGPT fragen.
So ähnlich wie ChatGPT, ne? Sowas wird es dann auch irgendwann geben. Da arbeiten wir auch schon stark daran, dass man einfach den fragen kann. Der kann einem das wirklich genauso, wie man die Frage stellt, beantworten und auf meinen Wissensstand eingehen. Und man kann sich über solche Angebote dann auch in Zukunft dann, glaube ich, viel tiefer noch mit der Materie beschäftigen, vor allem auch mal eine Rückfrage stellen, die man sich vielleicht früher nicht getraut hat, weil man sich Blöße gegeben hat, zu sagen, okay, eigentlich müsstest du es wissen. Ich hatte da selber viele Schlüsselereignisse, wo ich viele, also in der Notfallmedizin-Ausbildung hat man nicht, also kennt man nicht alles. Ja, man sieht, man sehr viel Erfahrungswissen ist die Notfallmedizin. Also ich glaube, das gilt generell für die Medizin, aber in der Notfallmedizin noch ein Stück mehr. Und ich glaube, da ist, glaube ich, in Zukunft das Berufsbild dadurch auch verändert, weil wir einfach dieses Erfahrungswissen viel mehr nutzen können, auch von anderen, die sich damit beschäftigen, und durch diese Vernetzung auch viel schneller an einen Punkt kommen, wo wir ein sehr erfahrener Notfallsanitäter oder Notarzt sind, weil die Vernetzung einfach dazu geführt hat, dass diese Daten und dieses Wissen viel präsenter ist und hoffentlich auch irgendwann Teil der notfallmedizinischen Ausbildung, dass man lernt, was ist Telemedizin, was ist künstliche Intelligenz, dass man das nicht erst, wenn man anfängt, auf dem Bock zu fahren, um es ganz einfach zu sagen, damit konfrontiert wird, weil ich glaube, dann ist es schon zu spät und man lernt es dann erst noch beim Praktischen. Da, ich glaube, fehlen viele theoretische Dinge noch, die man vorher eigentlich lernen müsste.
Absolut, sollte ein absoluter Bestandteil sein der Ausbildung, gerade weil das ja wirklich ein Zukunftsteil ist. Interessant, was Sie gesagt haben, mit der Hemmung ein bisschen die Fragen zu stellen, die auf der Hand liegen, die man sich aber nicht traut. Wir hatten ein wirklich großartiges Gespräch auch, ich bin mit Ihnen jetzt, mit einem führenden Kapitän auf einem Seenotrettungskreuzer, und der hat seine Ausbildung damals so beschrieben, ja, man begann und man sollte dann mit den Augen lernen, was gemeint war, man sollte sich alles angucken und eben über die Erfahrung der anderen eben seine eigenen Erfahrungen machen, aber mit den Augen lernen heißt natürlich auch entsprechend heute KI zur Anwendung bringen und dann Fragen zu stellen, die man sich möglicherweise nicht traut zu fragen, hier eine entsprechende und dann auch, das ist ja dann die Voraussetzung, richtige Antwort abzufragen und sich dann dadurch eben auch schnell den Rat und die Hinweise zu holen, wie es neben der fachlichen Erfahrung auch weitergeht. Was treibt Sie eigentlich an in diesem Bereich, in dem hochinnovativen Bereich, in einem Bereich, wo sich sehr viel verändert, sich so zu engagieren?
Ich bin überzeugt, dass wir gute medizinische Versorgung, die darf nicht von einem Zufall abhängen, ob das jetzt in einer Region es jemanden gibt, der das voranbringt, sondern ich denke, und das ist auch das, was wir als Zentrum für Telemedizin da bewirken wollen, ist, dass wir in den Regionen die Aufklärungsarbeit weiter voranbringen, dass das nicht x Jahre dauert, bis gute Erkenntnisse aus der Technik, aber auch sozusagen, was sie bewirken kann, Jahre brauchen, bis sie an Patienten ankommen. Und ich glaube, für mich ist es auch in den Forschungsentwicklungsprojekten, die wir da machen, auch in den Studien, die wir da durchführen, immer wieder sozusagen schön zu sehen, dass wenn man etwas sozusagen anpackt, gerade ist die Notfallmedizin da, glaube ich, sehr dankbar dafür, dass man da auch gute Wirkungen und gute Erfolge erzielen kann. Und man sieht es ja dann auch an den Verbesserungen an der Patientenversorgung, wenn man dann sieht, dass mehr Patienten zum Beispiel eine Thrombolyse erhalten haben oder weniger Patienten sozusagen ins falsche Krankenhaus transportiert worden sind, weil man vielleicht vorher nicht wusste, dass der Patient dieses Symptom hat, weil man vielleicht nicht dran gedacht hat, dann sind es einfach auch viele Gründe, dann sich da noch viel mehr zu intensivieren, und da liegt auch meine Motivation.
Patrick Jeder vom Zentrum für Telemedizin in Karlsruhe, ein großartiges Gespräch. Vielen Dank für den Input und für diesen Einblick in die Welt von heute und vor allen Dingen von morgen. Wir drücken Ihnen fest die Daumen und allen, die sich mit diesem Thema befassen, dass das nicht nur, dass das Mobilfunknetz in Deutschland endlich wirklich mal besser wird, und zum Zweiten, dass diese großartige Technologie auch flächendeckend in all ihren verschiedenen Variationen, die Sie uns hier so plastisch beschrieben haben, zur Anwendung kommt. Herzlichen Dank und alles Gute.
Vielen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.